Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier in unserem kleinen, aber feinen Studio, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin moin, Niklas.
Er gerade noch seine reichhaltigen Unterlagen sortiert hier nach dem 2:2 beim VfL Wolfsburg und vor dem Rückspiel bei Bayern München. Ein reichhaltiger Schatz an Notizen, den du mitgebracht hast.
Ja, das wird sich herausstellen. Ne?
genau, 2:2 auswärts in Niedersachsen. Wir haben es gerade schon gesagt, es hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, ein erkämpfter Punkt am Ende, ein Punkt der Moral, der dann irgendwie auch verdient ist und trotzdem extremst glücklich irgendwie, ne?
Also, ja, da war von allem was dabei. Also fangen wir mal da an. Also dass die Widerstandskraft, die Holstein da auf den Rasen gebracht hat am vergangenen Freitag in Wolfsburg, das war beeindruckend. Das ist auch für die Konkurrenz, die Bundesliga-Konkurrenz, beeindruckend gewesen zu sehen. Du kriegst sie einfach nicht ohne weiteres platt gemacht. Du kannst ja noch so überlegen sein, das spielt keine Rolle. Das ist Schicksal, Matchglück, aber eben auch Resilienz, um diesen in der jüngeren Vergangenheit so oft missbräuchlich verwendeten Begriff mal zu benutzen. Ja, ich sag mal so, Matchglück, wenn es hundertprozentiges Matchglück ist, darf das eigentlich gar nicht sagen, ne? Aber dann geht Holstein als Sieger vom Platz, denn natürlich nach der 1:0-Führung zur Halbzeit, als die Wolfsburger dann aus der Kabine zurückgekommen sind mit neuem Personal, da haben sie Holstein ein bisschen überrannt, was auch nicht einfach war, weil sie sowieso schon alle hinten gestanden haben vom eigenen Tor, die Kieler, haben sie es trotzdem hingekriegt. Aber sowohl beim Ausgleichstreffer, der von den Wolfsburgern wunderbar herausgespielt war, ganz tolle Kombination durchs Zentrum mit einer bisschen größeren Portion Antizipation und noch mehr Risikobereitschaft und noch mehr Bedingungslosigkeit hätte vielleicht Keeper Timon Weiner doch noch etwas ausrichten können beim finalen 1:1 Duell gegen den Torschützen Wimmer. Kein Fehler, aber es ist auch in der Situation, wenn man nach dem Optimum strebt, noch Luft nach oben gewesen. Und bei der zwischenzeitlichen Führung der Wolfsburger nach einer Ecke, da kamen nun ganz viele Komponenten zusammen. Einmal muss Timo Becker gegen Jonas Wind das Kopfballduell da nicht verlieren. Das stellte sich auch nicht sehr geschickt an, aber schwamm drüber. Der Kopfball kam gefühlt mit 3 km/h auf die Kieler Torlinie zu gerollt. Da stand Jaworczyk und hätte den Ball jetzt ohne größere Probleme wegschlagen können. Dem rollt er aber durch die Beine, sodass Weiner da auch nicht mehr rankommt. Das war schon sehr, sehr unglücklich. Irgendwas zwischen ungeschickt und unglücklich, ja. Sagen wir mal so. Und nehmen wir diese Dinge da raus, streichen wir diese Szenen in Richtung optimaler Spielverlauf, dann geht Holstein da irgendwann als Sieger vom Platz.
Ja,
ist aber weit hergeholt.
Ja, andererseits, ich wollte gerade sagen, also es, nach der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit kann es auch 1:4 stehen.
Genau.
Und dann ist die Messe gelesen. Auf der anderen Seite, also da mit 2x Aluminium noch von Wolfsburg, da war auch einiges drin. Also die haben sich ja auch nach dem Spiel dann richtig geärgert, dass sie diese Chancen nicht gemacht haben. Und ich glaube, Holstein macht am Ende aus 0,26 Expected Goals oder so 2 Tore. Denn auch beim Ausgleichstreffer von Steven Skripski ist Glück dabei, wobei man da auch sagen muss, das ist ja irgendwie das einzige Mal gewesen in der zweiten Halbzeit, dass 3 Dinge am Stück funktioniert haben. Also der Pass, dann die Weiterleitung von Benedikt Pichler und die Ballannahme von Skripski war erste Sahne. Dann der Abschluss, da ist dann Glück dabei. Grabara sieht da auch nicht super glücklich aus in dem Moment.
Na, das ist die Cleverness von Skripskis Cleverness in seinem 100. Spiel für Holstein gewesen. Der Ball war angeschnitten. Du musst genau gucken. Der Torwart hatte eigentlich gar keine Chance, die Kugel auch nur ansatzweise abzuwehren. Also von daher.
Dann weiß ich aber gar nicht, ob das zählt, weil ich glaube, der war nicht angesagt.
Okay.
Aber also da war auf beiden Seiten war Glück und Pech in verschiedenen Ausprägungen irgendwie mit dabei, ne? Mhm. Trotzdem, also über das gesamte Spiel alles okay, würde ich sagen so, aber in der ersten, wie gesagt, erste Viertelstunde, zweite Halbzeit, einfach gnadenlos überrannt worden, ne? Bei Wolfsburg dann mit der Einwechslung von Wimmer, da WW jetzt bei Wolfsburg, nicht mehr VW, sondern WW, Wimmer und Wind, die Vivis waren da am Start, die hat Holstein nicht hingekriegt, angemessen darauf zu reagieren, zumindest in dieser Phase nicht. Nach den Auswechslungen dann später im Laufe der zweiten Halbzeit wurde es besser, da hat man dann an diesen Stellschrauben drehen können, um das ein bisschen aufzufangen, aber da ist es schon gut für Holstein gelaufen, dass es nur zwei Tore waren, in Anführungszeichen, ne?
Ja, es ist wirklich erstaunlich, also oder vielleicht auch weniger erstaunlich, liegt im Auge des Betrachters, wenn die übermächtigen Konkurrenten, will sie die anderen Gegner in der Bundesliga mal so beschreiben, die über Holstein stehen zumindest, die übermächtigen Konkurrenten ein paar Prozent nachlassen, ne? Dann schlägt Holstein Stunde da, und da sieht man, wie dicht das eigentlich dabei ist, trotz der immensen Qualitätsvorteile, die die Gegner in aller Regel auf den Rasen bringen irgendwo, ne? Das finde ich schon erstaunlich. Und ich sag mal, was die Defensivleistung in der ersten Halbzeit von Holstein anbelangt, der hätte José Mourinho hätte sich gefeiert. Der wäre mit der Vereinsfahne über den Rasen gerannt irgendwo, ne? Für diese grandiose strategische Leistung und diese bedingungslose Einsatzbereitschaft und so weiter und so weiter. Als Fußballliebhaber, ich kann der Stelle mal sagen, ich habe mit Fabian Boll, ehemals hier Holstein Assistenztrainer und
Fußballfeingeist.
Feingeist und St. Pauli-Legende als Spieler natürlich, letzte Woche, die Tage mal telefoniert, und er sagt, als neutraler Beobachter sieht der Holstein-Spieler natürlich deutlich lieber als die Spiele seines eigentlichen Herzensclubs vom Kiez. Warum? Weil da immer irgendwas passiert. Da fallen ganz viele Tore in aller Regel. Häufig leider Gottes dann zu Ungunsten der Störche. Aber es ist immer was los. Und auch er lobte also die Defensivleistung in der ersten Halbzeit über den grünen Klee. Ne? Also das war schon anständig. Aber wie gesagt, wenn die anderen dann nochmal eine Schippe draufpacken, dann wird es natürlich ein bisschen eng. Hat aber auch Gründe. Ich würde das jetzt nicht nur an der letzten Kette oder hinten festmachen. Ne?
Nein, nein. Würde ich auch nicht. Es ist ja trotzdem, finde ich, ist man so ein bisschen zwischen gefühlter Wahrheit und dem Ergebnis, was dann dabei rumkommt. Ne? Man hat das Gefühl, die Defensive ist stabiler geworden, solider. Also diese erste Halbzeit zum Beispiel auch ja gegen Dortmund wunderbar verteidigt da über weite Strecken mit David Zetsch da mit dem Neuzugang, der jetzt ja auch noch sein Premierentor gemacht hat, per Kopf, genauso wie man es ja haben will, ne? Stabil stehen und dann vorne eine Chance halt nutzen. Gegen Dortmund hat das ja mehrfach hervorragend geklappt. Das war ja schon wirklich irre, wie effektiv sie waren. Jetzt aber auch Kopfballtor dann nach einer Ecke, alles gut. Ne? Du stehst solide, machst vorne das Tor, genauso willst du es haben. Und trotzdem haben wir in den vier Spielen in diesem Jahr einen Gegentorschnitt von 2,5, der noch über dem Schnitt der Hinrunde sozusagen liegt. Ne?
Ja, ist verrückt, ne?
Also das irgendwie passt da gefühlte Wahrheit und Statistik nicht so richtig zusammen.
Ja, das, ich sag nochmal, man hat wirklich das Gefühl, dass die Defensive mit David Zeck stabiler geworden ist. Ich glaube, das Manko liegt jetzt mittlerweile, das wird jetzt am Samstag, wenn es zum FC Bayern geht, in die Arroganz-Arena irgendwo, dann wird das keine Frage, dann wird das nicht so zum Tragen kommen. Aber gegen die Gegner, die man vielleicht nicht mit einem ganz fetten Fernglas betrachten muss, was die Leistungsunterschiede anbelangt, das Aufbauspiel ist einfach nicht gut genug. Ne? Und wenn du jedes Mal nach einer kräftezehrenden Balleroberung die Kugel innerhalb von wenigen Sekunden, ich habe die Zahl jetzt im Moment nicht parat, aber das ist also wirklich, das sind Werte, die nicht so besonders erfreulich sind, wieder verlierst, wieder Hackengas zurück und wieder neu formieren und wieder aufpassen, dass der Gegner nicht an irgendeiner Stelle durch den Abwehrriegel durchbricht oder so. Das macht mürbe und dann passieren auch Fehler, und wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen, diese abgefälschten Schüsse, die dann ins eigene Netz fliegen, Das sieht jeder für sich unglücklich aus in der Summe. Allerdings hat das auch Gründe, ne, warum das so passiert. Und einer dieser Gründe ist das mangelnde Aufbauspiel nach vorne. Eine richtige Lösung aus dem Dilemma rauszukommen habe ich auch nicht. Es ist halt schwierig, wenn Phil Harris da vorne als Einzelkämpfer gegen zwei gegnerische Brocken da steht, die alle clever und abgezockt im Zweikampfverhalten sind, mit Armen schieben und der Ball, du hast ihn am Fuß und dann kriegst du von hinten schon wieder einen Stoß, einen Knall, der ungefähr 10 Meter dann neben das anvisierte Ziel. Also das ist schon schwierig, aber genau da, und da will ich mal das Gegenstück unseres Mitaufsteigers FC St. Pauli nennen, wie die zum Beispiel gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag aufgetreten sind. Haben sowieso die zweitbeste Deckung der Liga, das muss man sich auch mal reinziehen, hinter dem FC Bayern. Aber das hat eben auch die genannten Gründe, dass deren Umschaltspiel, Eggestein ist vorne in der Spitze, nicht der Knipser, um Gottes Willen, aber der ist sehr variabel in seinem Lauf und er ist in der Lage, den Ball klatschen zu lassen, wenn man ihn nach vorne spielt, steil Klatsch heißt das ja bei St. Pauli, klatschen zu lassen, dann rücken sofort zwei Leute nach und auf den Flügeln sind wiederum zwei andere, die in sich bietende Lücken dann auch wunderbar reinstoßen. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, ich müsste das jetzt mal aufmalen, was ich meine, das ist aber bei so einem Podcast auch nicht so einfach irgendwie, werde ich deshalb auch gar nicht probieren, aber vom Prinzip her, da sind viel mehr Aktionen, nicht, dass St. Pauli jetzt den Ball zirkulieren lässt, wie eins der Schalker kreiselt oder sowas, um Himmels Willen. Es geht da um Umschaltspiel. Und das geht flott und zielgerichtet und mit Manpower. Das ist bei Holstein schwierig, weil sie derart tief stehen, dass die Distanzen, die da läuferisch zu überbrücken sind, in aller Regel kaum machbar sind. Das ist die Strecke ist einfach zu weit. Ja. Und das ist ein großer Unterschied, einer von vielen zwischen Holstein und St. Pauli beispielsweise, oder einer von zahlreichen von Holstein und St. Pauli, kommen noch das Mittelfeld dazu, das bei St. Pauli mit Irvine, und hat auch einen Strategen drin, hat der also, ohne dass er immer überragend auftrumpft und hat auch Fehlpässe in seinem Portfolio, aber die Richtung, die er vorgibt und seine Laufwege, die er da betreibt oder abspult, das ist da, daran kann man sich orientieren. Das ist das, und daran krankt es bei Holstein.
Ja, ich glaube, das Stichwort ist Manpower da, ne? Also bei Holstein sind das wirklich so diese klassischen Nadelstiche, sage ich jetzt mal. Ein, zwei, die nach vorne dann die Situation haben, meistens dann wegen den offenen Gegners oder fehlender Restfeldverteidigung da eins gegen eins oder zwei gegen zwei Situationen im Konter. Und bei St. Pauli ist es wirklich so überfallartiger Schwarmangriff, ne?
Ja, genau. Also. Ja, weil aber auch drei Leute vorne in aller Regel an der Mittellinie, die stehen auch tief, ne, vielleicht nicht ganz so tief wie Holstein, vielleicht 5 Meter höher, das Marginal, wenn man da nicht ganz ins Detail gehen möchte, aber der große Unterschied ist halt, dass da zwei oder drei, meistens drei, manchmal sogar vier Spieler mit im Raum, angreifende Mannschaft in Höhe der Mittellinie wirklich aggressiv attackieren und die nicht dazu kommen lassen, da jetzt einen gepflegten und stresslosen Spielaufbau zu betreiben. Aber das ist natürlich, wenn du so eine stabile Defensive hast, zumindest was die Zahl der Gegentore anbelangt, dann bist du wahrscheinlich auch mutiger. Aber die Richtung, die sich da hinter dem St. Pauli-Style verbirgt, den muss man ja nicht kopieren, kann Holstein aufgrund seiner personellen Zusammensetzung ohne richtige Flügelspieler auch gar, also offensive Schienenspieler auch gar nicht kopieren. Aber die Richtung, die sich dahinter verbirgt, das ist schon ein Ansatz irgendwo, an dem man wirklich arbeiten kann.
Ja. Mit dem Punkt in Wolfsburg, Holstein in der Formtabelle ordentlich, muss man sagen. Ne? Ja. Das sind die letzten 5 Spiele, 2 Siege, dann jetzt das Unentschieden, 2 Niederlagen, Rang 8, 7 Punkte, das ist alles solide. Trotzdem, und das ist so ein bisschen das, was am Ende vielleicht dann auch kommt, also man freut sich über diesen Punkt, weil es ein erkämpfter Punkt ist, weil man vielleicht nicht mehr damit gerechnet hätte, dass man da einen Punkt holt. Alles gut und vielleicht wird dieser Punkt auch irgendwann nochmal wichtig, aber irgendwie ist es dann so einen Tag später bei nüchterner Betrachtung schon, hilft nicht so richtig, ne? Und dann ist es nämlich auch dieser Formtabelle, man muss natürlich überlegen, die Hypothek der Spieltage 1 bis 14, die davor liegen, ist einfach so groß, dass dann 7 Punkte aus diesen 5 Spielen vielleicht einfach nicht reichen. Und vor allem, weil ja der Sieg gegen Augsburg dann jetzt auch am kommenden Wochenende aus dieser Formtabelle rausfällt. Ne?
Ja, das Wochenende ist natürlich suboptimal gelaufen für Holstein. Ne? Also dadurch, dass, wie gesagt, St. Pauli gegen Union Berlin gewonnen hat, die sind jetzt 8 Punkte entfernt, genau wie Union Berlin auch 8 Punkte. Mhm. Hoffenheim kommt in letzter Sekunde noch in der Nachspielzeit zum Ausgleichstreffer gegen Frankfurt. Die sind jetzt auch 6 Punkte, glaube ich, oder 7 sogar, nee, ich glaube 6 Punkte. 6 Punkte entfernt. Aber gut, das haben wir schon oft genug thematisiert. Davon musste man ausgehen. Heidenheim ist mit 2 Punkten Abstand immer noch in Schlagdistanz, ja, auf dem Relegationsplatz. Ja. Und nochmal, das ist das einzige Ziel, was wirklich realistisch ist. Und da muss man zusehen, dass man da dran bleibt. Dann kann sich am Ende einer Saison, wenn das tatsächlich so bleiben sollte, bieten sich sicherlich Möglichkeiten, wenn Nerven dazukommen und alle möglichen Sachen, die man jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt sowohl in Liga 1 als auch in Liga 2, gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten, ja, da sind Normalitäten völlig außer Kraft gesetzt, aber man muss halt dranbleiben. Und dadurch, dass Heidenheim tatsächlich noch in Schlagdistanz sich befindet, ist da die Messe noch nicht gesungen, was ich nach 19 Spieltagen schon gut finde. Das hätte auch vielleicht anders aussehen können. Und die nackte Punktzahl von 12 ist da eigentlich in dem Zusammenhang jetzt irrelevant, dass da noch ein paar Zähler dazukommen müssen. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es sind eben nicht die 30 Punkte oder 35 oder gar 40 Punkte, die früher mal im Raum standen, die zum sicheren Klassenerhalt erforderlich sind. Also das waren, das ist es halt nicht mehr. Und von daher schauen wir mal.
Ja, es geht alles, es ist alles relativ, ne? Also die absoluten Zahlen sind das eine, aber es geht halt um die Abstände und um das Verhältnis. Es geht darum, dass Heidenheim, also in Schlagdistanz im Moment noch so nur so entfernt ist, dass man sie im direkten Duell hinter sich lassen kann. Ne?
Naja, da kommt dazu, denn dass sie noch in der Europacup-Doppelbelastung sind. Das ist natürlich die Frage, wie lange das Europapokal-Glück oder die Europapokalseligkeit der Heidenheimer noch anhält. Sollte das dann irgendwann mit einem Ausscheiden aus dem Cup-Wettbewerb international verbunden sein, dann wäre das für den Kampf in Sachen Klassenerhalt für die Heidenheimer sicherlich ein Zusatzvorteil. Ja. So traurig das dann vielleicht situativ ist, aus dem internationalen Geschäft ausgeschieden zu sein, aber für den Kampf um den Klassenerhalt wäre es sicherlich ein Vorteil. Und auch das muss man sehen. Es kommen Spiele, die Holstein gewinnen kann, und ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich läute den jetzt mal ein, auch gewinnen muss dann, ne?
Ja, es geht ja jetzt schon los. Es ist ja quasi mit Bayern, was jetzt kommt, musst du einen Punkt holen, das ist klar. Das geht nicht anders, nee, ne? Musst du vielleicht sogar gewinnen.
Ja.
Und es ist dann natürlich auch quasi die Generalprobe für Bochum.
So sieht's aus.
Ne? Und das ist vielleicht das, dass man jetzt, also Bayern würde ich jetzt tatsächlich als wirklich eins dieser klassischen Belohnungsspiele sozusagen sehen. Das hat man sich erarbeitet in der letzten Saison. Das hat man sich jetzt in dieser Saison auch durch die eigene Entwicklung erarbeitet, dass klar das Hinspiel irgendwie noch im Kopf ist, aber dass man sich einfach freuen kann auf so ein Spiel, diese Herausforderung auch auswärts annehmen kann, weil man auch weiß und das als Rückenwind vielleicht verstehen kann, dass man sich entwickelt hat, weil das ist ja unbestritten. Die Entwicklung ist da. Ob es am Ende ausreicht, ist nochmal eine andere Frage.
Genau.
Aber Holstein hat sich entwickelt. Das ist eine ganz andere Situation als im September. Erstes Topspiel Samstagabend und dann liegst du nach 14 Sekunden 0-1 und nach einer Viertelstunde 0-3 zurück. Und da müssen wir mal gucken, wie das jetzt läuft. Aber das würde ich mal versuchen.
Direkt im Rücken einen hämisch grinsenden Lothar Matthäus als Fernseh-Co-Kommentator, der sich also schelmisch amüsierte über die Unzulänglichkeiten von Holstein Kiel, später ein bisschen Mitleid umschlug irgendwo. Mhm. Das brauche ich auch nicht nochmal.
Nee, das stimmt. Na, das so braucht, glaube ich, keiner.
So ein netter, echt, aber da war er wirklich, also das, gut, okay. Ja. Schwamm drüber,
das war
ja im September.
Genau, insofern jetzt.
Jetzt haben wir Februar dann.
Jetzt in München, Allianz Arena, das ist ja schon auch mit dieser Klappe, wenn man da rauskommt, schon auch ein bisschen ikonisch.
Ja.
Kann man vielleicht sagen, 75.000 passen rein, es könnte das dass die größte Kulisse der Holstein Profis werden, muss man dazu sagen. Es wird nach wie vor nicht das größte Spiel der Vereinsgeschichte sein in dieser Kennzahl. Das bleibt das Finale um die deutsche Amateurmeisterschaft 1961, als 82.000 im alten Niedersachsenstadion waren. Da wird auch Dortmund dann am letzten Spieltag nicht rankommen mit 81.000 und ein paar zerhackten. Aber nichtsdestotrotz, auf diesem Niveau ist es dann das größte Spiel. Vorher war es Schalke, glaube ich, aus der letzten Zweitligasaison.
Ja.
Mit etwas über 60.000. Und ich weiß nicht mehr genau, du warst dabei. Es waren über 50.000 auf jeden Fall 2015
das
beim Relegationsspiel.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Komplett verdrängt, diese Partie.
Ich hab dieses Spiel oder die Szenen dieses Spiels nie wieder. Es ging um Relegation zur zweiten Liga. Holstein hätte ein 1:1 gereicht nach dem 0:0 im Hinspiel. Raphael Katzior macht die Führung, waren noch Chancen zum 2:0 da. München 60 war völlig blind bis zur 75. Minute, muss man ehrlichkeitshalber sagen. Im Stadion waren wilde Protestaktionen von den 60er Ultras angekündigt. Die Fotografen wurden vor dem Anpfiff schon angewiesen, wo die Fluchtwege sind, weil die wollten den Platz stürmen und dann auch noch in der Bayern Arena. Ne? Das war natürlich für die 60er, für die Blauen dann auch schwierig.
Ja, die also, ja ursprünglich mal in gemeinsamer entstanden ist. Ne?
Also, Schwamm drüber, das war ja sowieso alles nur Makulatur. Und der Rest ist ja bekannt, hat ja nicht geklappt mit der Relegation und ich habe mir die Szenen dieses Spiels nie wieder angeguckt, bis heute nicht. Und ich würde das auch irgendwie nicht hinkriegen.
Sitzt tief.
Ich würde den Fernseher kaputt machen, ganz einfach. Hätte ich dann auch Stress zu Hause.
Also wenn man Opa an die Decke haben will, einfach mal von hinten so leise: Kai Bülow, Kai Bülow, Nachspielzeit.
aber ist Allianz Arena ist natürlich schon mal was ganz Besonderes irgendwie. Du hast es angesprochen mit der Klappe, da haben ja die meisten Zuschauer ja nicht die Gelegenheit, aber wenn man da in den Katakomben immer rumeiert irgendwo, ne, das ist da, brauchst du ein Navigationsgerät da durchzufinden, irgendwie nicht wegen der Entfernung, die sind im Berliner Olympiastadion teilweise noch schlimmer. Aber der Look Luxus und alleine das Catering da ist, also der Restaurationsbetrieb, also das ist schon speziell, ungewöhnlich, das kennt man jetzt aus Kiel sowieso nicht, aber auch aus anderen Stadien dieser Form jetzt auch selten irgendwo. Und was ich beeindruckend finde, da sind wir dann wieder bei dem Kult, den Holstein entwickeln kann durch die Zugehörigkeit zur Bundesliga. 5.500 Schlachtenbummler am Samstag sind gesaved. Ich tippe mal eher auf 6, vielleicht 6.500. Da fahren jetzt, nehmen wir nur mal 6.000 die Zahl, Fans von Holstein hin. Machen sie natürlich ein schönes Wochenende in München, muss man sich ja nichts vormachen. Da fahren ja nicht alle nur Zielgeräte zum Spielen. Die machen natürlich auch ein bisschen Freizeitvergnügen, da Halligalli und was weiß ich nicht alles. Trotzdem, da steht dann, der Block ist dann gut bis richtig gut gefüllt, wo jeder weiß, dass es eigentlich sportlich 0,0 Chancen auf einen, nicht nur einen Punkt gibt irgendwo, ne? Und das finde ich wirklich cool, wenn die sich jetzt die Schlachtmummler auch noch vernünftig benehmen. Und ich kann Ihnen schon jetzt versichern, dass in Bajuwarien auch was Einlasskontrollen und Kontrollen auf dem Anmarschweg zum Stadion und Beobachtungen dann noch mal ein ganz anderer Wind weht, als es vielleicht in anderen Bundesliga-Stadien die Normalität ist. Also ich hoffe, dass deshalb auch da mit Pyro und ähnlichen Geschichten da nicht großartig irgendwelche Verfehlungen stattfinden. Dann ist das einfach ein Festival für Kiel, für die Stadt, für die Region hier. Das ist, wir halten zu Holstein, wir sind Schleswig-Holstein, wir halten zusammen und das ist unsere Mannschaft hier. Und ob die jetzt 10:0 verlieren oder vielleicht über sensationellen Unentschieden holen, das ist uns in dem Zusammenhang eigentlich mal relativ wurscht. Wir sind da, wir unterstützen sie auf diesem schweren Weg dahin, zu diesem absoluten Saisonhöhe oder Jahreshöhepunkt bislang. Das finde ich einfach toll. Das ist einfach nur toll.
Das ist wirklich irre, auch wenn man ja denkt, dass das jetzt in diesem Jahr bisher keine Auswärtskatzensprünge waren unbedingt. So. Also Wolfsburg ist da ja schon wirklich Wellnessprogramm für Zeit und Geldbeutel.
Ortsnachbarn-Derby, wie wir
früher gesagt haben. Erst nach Freiburg und jetzt nach München. Das sind natürlich so, das geht ins Geld, geht ins Zeitkonto, ins Lebenszeitkonto sozusagen, was man da alleine auf den An- und Abfahrten verbraucht.
Ja.
Sozusagen, auch wenn man es sich schön macht. Und dann ist München jetzt ja nun auch nicht die günstigste aller Städte zum Leben und
hab auch nicht gehört,
verzehren.
Dass Landesvater Söder da für Kieler Fans irgendwie ein Extra-Camp aufgebaut hat mit Zelten und Toiletten und sowas. Ja. Also von daher geht das schon auf einen privaten Deckel.
Genau. Und da dahingehend ist das wirklich erstaunlich, beeindruckend und fantastisch zu sehen, dass diese Unterstützung da ist.
Entschuldigung, wäre übrigens eine Möglichkeit für Daniel Günther, doch mal sich in Richtung seines Lieblingsfeindes irgendwie aufzumachen. Das wäre doch schön, wenn man Herrn Söder und Herrn Günther auf der Tribüne beim Spiel zwischen Bayern München und dem Verein aus dem kleinen Schleswig-Holstein, das ja so schön gelegen ist, aber ansonsten nicht viel auf die Beine bringt, laut Herrn Söder irgendwie, wenn man die da zusammen sitzen sehen könnte, das vielleicht mal ein kleiner Vorschlag am Rande ins politische Abdriften.
Sitzen nebeneinander, fällt das dritte Tor für Bayern, Günther, halt die Klappe.
Genau.
Einfach mal die Klappe halten. Naja. Wir wissen es nicht. Vielleicht, das ist ja aber auch der Punkt, da muss man vielleicht dann doch nochmal ans Hinspiel erinnern, nicht von wegen, oh, Klatsche droht oder so, sondern wirklich die Lehren daraus ziehen, aufmerksam sein von der ersten Sekunde, ne, nicht wieder so ein frühes Gegentor kassieren, das ist in den letzten Spielen mal gut gelungen, mal nicht so gut gelungen, da ist es natürlich dann in München unfassbar schwer, wenn du da auch noch hinterherläufst, weil die sich dann schön sich den Gegner zurechtlegen können und schön gemütlich dann ihre individuellen Qualitäten ausspielen können, ne? Also da so lange wie möglich die Null halten, so wie gegen Dortmund. Das ist ja wirklich eine Blaupause, auch wenn Dortmund natürlich der richtige Gegner zur richtigen Zeit war sozusagen, sieht man jetzt ja auch noch. Also die Krise da in Westfalen ist ja unübersehbar. Das ist vielleicht nicht der BVB, den man hätte erwarten können, leistungstechnisch. Und trotzdem ist es ja genau so, soll es die Blaupause sein, hat ja auch Marcel Rapp gesagt nach dem Spiel. Das soll die Blaupause für weitere Spiele sein, also hinten stabil stehen, um dann diese Nadelstiche zu setzen und möglichst effektiv zu sein, das dann vorne auch zu nutzen, ne?
Ja, das sind Sachen, die wahrscheinlich jetzt im Spiel bei Bayern München, die nimmt man sich vor. Ne, das nimmt sich, glaube ich, jeder Gegner davor, der da aufschlägt und muss am Ende des Tages dann doch registrieren, dass das dann in der Theorie schon schwierig ist, in der Praxis an der Grenze zum Unmöglichen. Aber so what? Jeden Zweikampf feiern, den du gewonnen hast, jede Parade von Timon Weiner, der muss allerdings schon über sich hinauswachsen, um da ein sich möglicherweise anbahnendes Debakel dann auch noch vielleicht ein bisschen in Grenze zu halten. Also von daher, da muss schon ziemlich viel zusammenpassen, dass das Ergebnis dann auch in vernünftigen Bahnen bleibt. Aber ich sag nochmal, das Spiel ist einfach zur inneren Erbauung. Wenn ich von 10 Zweikämpfen gegen Harry Kane vielleicht 5 gewonnen habe, dann ist das schon eine gute Quote. Und genauso müssen das die Mitstreiter dann des jeweiligen Verteidigers, der da gegen Bayern Sturmspitze anläuft oder Musiala im Dribbling vielleicht mal stoppen. Wäre eigentlich eine prädestinierte Aufgabe für Nicola Rembert. Der fehlt aber ja nun leider wegen der 5. gelben Karte. Dafür klärt Luis Holtby wieder zurück. Vielleicht ist es in so einem Spiel vielleicht gar nicht so verkehrt.
Er muss aber die Farben noch tauschen von den Karten dann, ne?
Also
nicht schon wieder so ein Kurzauftritt. Da. Ja,
das wäre vielleicht ganz angesagt irgendwo. Also wir sind da mal tiefenentspannt und sehr gelassen in schleswig-holsteinischer Manier. Da warten wir mal ab, was das Ergebnis bringt. Und es gibt ja noch einen interessanten Randaspekt, den wir dann natürlich auch noch mal kurz anreißen müssen. Das heißt also, du hast gesagt, Mund abputzen, das wird für einen Schiedsrichter nicht reichen, ne? Irgendwie, weil der muss ja möglicherweise jetzt mal Flagge zeigen, auch verbal, ne? Nicht nur der Linienrichter an der Seite, sondern auch der Hauptschiedsrichter verbal. Sprich, also soll ja so ein Probelauf jetzt stattfinden in verschiedenen Stadien, zu denen auch die Allianz Arena gehört. Und gleich am Samstag ist da dann die Premiere bei strittigen Entscheidungen, wo der VAR vielleicht Hinweise gegeben hat, respektive eingegriffen hat bei Veränderungen oder möglichen Veränderungen der Tatsachenentscheidung durch der Schiedsrichter gespannt auf den Rasen, dass das jetzt über Mikro dann offiziell verkündet wird, welche Gründe jetzt zur endgültigen Entscheidung dann geführt haben. Sprich, Elfmeter oder nicht, was weiß ich, rote Karte oder nicht. Wir werden das beobachten da irgendwie. Ich halte das für ambitioniert den Schiedsrichtern, auch wenn das, wenn man die als Elite darstellt, ist das, die sind ohnehin schon, finde ich, mit der VAR-Geschichte und den 37.000 Kameras, die jede Sequenz und jeden Millimeter aufarbeiten können, nicht nur im Kölner Keller mit der kalibrierten Linie, sondern auch die Fernsehanstalten sind ja mittlerweile in der Lage, da irgend so einen Strich zu ziehen irgendwie. Also der steht unter millionenfacher Beobachtung mit seinen Entscheidungen der Schiedsrichter und jetzt dann noch sich die Muße und die Traute und die Konzentration zu haben, da noch sich vor möglicherweise 75.000 pfeifenden Menschen zu erklären, boah, das ist schon, wenn das funktioniert, ist super, weil das trägt dann, ist ein weiterer Schritt zur Transparenz. Befürchte, das wird das Spiel noch mehr in die Länge ziehen, bis es dann tatsächlich zur Verkündung kommt. Und ich hätte mir eben auch vorstellen können, dass man das an der Videowall, die in jedem Erstligastadion ist, dass man das schriftlich darlegt, dass für jeden Zuschauer das sichtbar ist. Kein Elfmeter, weil abseits vorher oder weiß der Teufel, was da steht, je nachdem, was das Regelwerk davor
ja, gibt. Ja, das hat man ja versucht schon mal, ne? Das gibt's ja schon mal durchaus, aber das.
Ja, da steht kein Elfmeter.
Geprüft, Elfmeter, ja. Entscheidung, kein Elfmeter.
Ja, genau, so, das reicht ja nicht.
Genau, das reicht nicht und es kommt ja auch manchmal irgendwie eine Viertelstunde später gefühlt. Ja, also ja, das ist irgendwie Quatsch, ne? Mhm. Ich find's grundsätzlich eigentlich ganz cool. Also es ist ja so ein bisschen Vorbild Football, Eishockey, ja. So wo das gemacht wird. Mhm. Da wird dann ja die Entscheidung einfach nur durchgesagt, sozusagen. Das ist ja quasi das gleiche wie Einblendung, nur halt verbal. Also jetzt nicht so, dass der Schiedsrichter sich hinstellt und sagt, man konnte sehen, das und das und hier und da, sondern man sagt im Football zum Beispiel einfach nur hier, das ist das Foul, das ist die Entscheidung und nach After Review, wie es immer so schön heißt, Entscheidung bestätigt oder nicht und das, der war halt am Boden oder nicht, so. Mhm. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Es ist natürlich, ist Football von der Herangehensweise an so ein Spiel, was Zeit, laufende Zeit, Spielzeit und so weiter angeht, ja ganz anders. So. Du hast ja nicht diese durchgängige.
Ist ja ohnehin zerstückelt da schon.
Genau. Mhm. Trotzdem glaube ich auch, dass es in einem Sport wie Fußball funktionieren kann, wo die Zeit durchläuft. Rugby zum Beispiel ist auch so ein Thema, da funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Hockey zum Beispiel ja auch, da läuft die Zeit ja dann auch. Also insofern glaube ich schon, es darf halt wirklich nicht zu lange dauern. Mhm. Ich glaube, da muss man aber auch den Schiedsrichtern dann zugestehen, ein bisschen das einzuüben in den ersten Wochen sozusagen. Ich bin sehr gespannt, wie es wirklich wird. Mhm. Ich bin, glaube ich, auch gespannt. Ich glaube, ich habe einige von den Schiedsrichtern noch nie reden hören. Nee, das ist, glaube ich, auch das. Da muss man erstmal gucken, okay, so hört er sich an. Ah ja, wusste ich gar nicht.
Der Schiedsrichter muss sich auch dran gewöhnen. Ne?
Ja, genau. Auch über Stadionlautsprecher zu sprechen. Ne? Also jeder, der schon mal mit dem Mikro irgendwo gesprochen hat, wo man es hört, aus den Lautsprechern, weiß, dass auch das komisch ist. Mhm. Also da ist wirklich irgendwie ganz viel unwägbar und muss man erstmal gucken, wie es tatsächlich in der Realität dann ausgestaltet ist. Ne?
Hätte ich mir gerne beim Hinspiel von RB Leipzig in Kiel, das hätte ich mir gerne angehört, was der Schiedsrichter da gesagt hätte, wenn wir erinnern uns, im Leipziger Strafraum rammt Torwart Gulaschi nach einer Ecke, glaube ich, war es von Holstein oder ein Freistoß, weiß nicht mehr ganz genau, Phil Harris in brachialer Manier um, nachdem er den Ball erst gar nicht getroffen hat. Ja. Also gab jetzt nicht wenige, die meinten, das könnte man als Elfmeter pfeifen. Ich formuliere das mal absichtlich etwas moderat. Das war ein glasklarer Elfer. Also da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Auf der Gegenseite relativ kurz danach kommt ein Leipziger Stürmer, Openda war es, glaube ich, da im Laufduell mit Marvin Schulz, zu Fall. Kleiner Trikotzupfer, war jetzt nicht besonders geschickt, das zu machen, aber die Flugeinlage, die Openda da hingelegt hat, die hatte sich auch gewaschen irgendwo, also die dazu bestand jetzt 0,0 Anlass. Da gab es dann, ohne mit der Wimper zu zucken, Elfer. Schiedsrichter hat sich das nicht mal in der Video-Area angeschaut. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite nicht. das hätte mich dann mal interessiert.
Aber da wirst du ja dann, hättest du ja sowieso nichts bekommen, weil ja der VAR nicht eingegriffen hat. Ne? Also da hätte es ja auch jetzt keine Erklärung geben können, weil der Schiedsrichter hat seine Entscheidung getroffen, da wurde nichts gesagt und es blieb dabei. Also da hätte man auch keine Erklärung bekommen, höchstens im Nachgang. Das ist ja aber auch was Marcel Rapp bemängelt, dass man jetzt ja schon, wo es egal ist, ob es im Spiel erklärt wird oder nicht, könnte man im Nachgang ja eine Erklärung bekommen. Mhm. Weil dann kann sich ja einer hinstellen und sagen, so und so, deswegen habe ich das so und so entschieden. Aber das passiert ja auch nicht. Deswegen da bin ich zwiegespalten. Ich finde die Idee ganz cool. Vielleicht ist es aber auch zu viel und in den falschen Momenten. Weil wenn der VAR wirklich eingreift und so wie er eingreifen soll, bei klaren Fehlentscheidungen, reicht es auch, so wie du sagst, einzublenden, Foul wurde überprüft, war ein Foul, hat der VAR gesehen. Anstatt jetzt noch lang und breit zu erklären, so, der hat den da links unten getroffen und oben und keine Ahnung, wissen wir nicht, müssen wir mal abwarten, wie das ist. Tatsächlich.
Aber du hast recht, da wäre genauso ein Unmut gewesen, weil da gar nicht passiert wäre. Richtig?
Und da bin ich tatsächlich dann, was das angeht, Vorbild Eredivisie in Holland, die das, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, sie haben es zumindest in der Anfangszeit gemacht, dass sie sich immer so eine sehr strittige Szene des Spieltags rausgesucht haben und haben die im Nachgang veröffentlicht und dabei den ganzen Funkverkehr und so veröffentlicht, den die Schiedsrichter hatten, um dieses einmal der Öffentlichkeit im Nachgang zu zeigen, welche VAR-Arbeit und so dahinter steckte und warum dann so entschieden worden ist.
Boah, das ist aber auch fies.
Das war in einigen Situationen ganz cool, weil es tatsächlich ein bisschen Verständnis geschürt hat dafür, wie schwer das manchmal auch ist, sowas dann zu entscheiden. Verhältnismäßigkeit bleibt immer ein Problem. Ich glaube, die kannst du auch mit solchen Ansagen nicht aus der aus der Welt schaffen oder beziehungsweise du kannst sie nicht erreichen, weil du hast dann vielleicht eine zu 99% vergleichbare Szene an einem anderen Ort, die anders entschieden wird und beide für sich betrachtet würdest du sagen, ja geht, kannst du beides so und so entscheiden, aber es wird halt einmal so und einmal so entschieden. Ja, das glaube, das kannst du auch mit Erklärungen und so nicht verhindern. Ich bin sehr gespannt.
Da könnte ich mir vorstellen, wenn der VAR eingreift und dann man die Erklärung auch geliefert bekommt, unabhängig jetzt von dem niederländischen Modell, was du da skizziert hast, da könnte ich mir vorstellen, dass da dann doch eher langsam, wenn das Schule machen würde, dieses Pilotprojekt, was jetzt eingeleitet wird, dass da dann doch eine Annäherung in den Entscheidungsfindungen kommt, weil das könnte vielleicht sich dann auch in den Köpfen und in der Betrachtungsweise der Schiedsrichter bei kritischen Situationen bestimmte Abläufe manifestieren. Da hilft dann eine Verbalisierung der visuellen Wahrnehmung, hilft dann vielleicht tatsächlich. Ja. Das könnte ich mir vorstellen.
Und nicht erst ein halbes Jahr später auf einem Lehrgang oder so.
Das ist ja schon weg dann. Das ist ja didaktisch, wenn man es so bezeichnen soll,
ein bisschen so wie Doktorarbeit verteidigen. Ne?
Ja, genau.
Du musst in dem Moment halt jetzt eine klare Kante, Arsch in der Hose haben und Butter bei die Fische und mal sagen, hier so und so.
Genau.
Ja, vielleicht.
Na, aber wie gesagt, die Praxis wird es zeigen.
Genau. Ne? Wir müssen erstmal abwarten, wie sich das überhaupt nachher darstellt und wann da was erklärt und was vor allen Dingen erklärt wird. Ob nur erzählt wird, nach Ansicht der Videobilder lag ein Foulspiel vor. Ja. So, das brauche ich dann auch nicht als verbale Erklärung. Aber ja, müssen wir erstmal gucken. Ne? Vielleicht kommt es ja auch gar nicht dazu im Spiel am Samstag von Holstein. Man weiß es ja nicht. Der VAR greift ja jetzt nicht jedes Spiel irgendwie dreimal ein. Also müssen wir mal gucken, sind da noch ein paar andere Spiele dabei. Also in Frankfurt wird es auch getestet unter anderem.
Ich könnte mir schon vorstellen, wenn Holstein erwartungsgemäß 3:0 führt oder so, dass die Bayern wütend werden und dass es da zu strittigen Szenen kommt. Ja. Ne? Das ist schon für mich im Bereich der Realität irgendwo.
Deine Realität möchte ich haben. Ich möchte das, was du auch genommen hast. Vielleicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, kann sein. Also wenn Bayern quasi Holstein barer Münze zurückzahlt, nach 14 Sekunden 1:0 führt, so wie in Freiburg, das war ja quasi die Blaupause, fast.
Ja.
Wenn Arthur Bodo nicht so sauschnell wäre, der Typ, dann wäre das auch, hätte Holstein da ja auch 1:0 geführt, nach ein paar Sekunden. Also so machen wir es.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was der VAR dazu sagt. Über die Stadionlautsprecher in der Allianz Arena.
So sieht's aus.
Das ist ja auch, das führt jetzt zu weit, aber da müssen ja, ist ja auch wieder eine technische Herausforderung, wo ich sehr gespannt bin, ob das in allen Stadien funktioniert. Dass da wirklich der Schiedsrichter über die Stadionlautsprecher dann zugeschaltet ist. Oder ob man es auch so hat, wie manchmal im Football, was ja durchaus passiert, dass man sieht, wie sich die Lippen vom Schiedsrichter bewegen, aber man hört gar nichts.
Na, in Kiel würde das dann so machen, dass der Schiedsrichter das Mikrofon ja auch lange nimmt. Ja. Im Stadionsprecher.
Nee, der kriegt so eine Flüstertüte einfach.
oder so.
Einfach selbst gemacht, das reicht. Nein, das ist gemein. Mhm. Das ist gemein. Das wird vom Wind ja auch weggepustet.
So sieht's also,
das
aus.
Das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja.
Holstein ist nicht unter den Teststadien. Das Holstein-Stadion ist nicht unter den Teststadien. Trotz der hervorragend ausgestalteten Infrastruktur.
Ja.
So, es reicht. Samstag 15:30 Bayern gegen Holstein.
Mindestens 5.500, eher 6.000 Schlachtenbummler.
Das wird ein Fest. Ein Kult. Belohnungsspiel.
Kult.
In dem sich Holstein hoffentlich dann auch belohnt.
So sieht's aus.
Wir werden sehen. Wir sind dabei. Live-Ticker, natürlich, Spielbericht, Statistiknoten, Nachspielzeitkommentar, alles drum und dran. Fans in München, Holstein-Fans überfallen das Hofbräuhaus. Also fallen ein.
Ja.
In friedlicher Weise.
Genau,
das war jetzt falsch formuliert.
Nicht überfallen.
Das war falsch formuliert, das wollte ich nicht. Nein, fallen ein und machen die Stadt ein bisschen blau-weiß-rot. Vielleicht.
So, genau so.
Wir schauen uns das an. Und nächste Woche gucken wir dann, was wir aus dem Bayern-Spiel mitnehmen können.
Und dann ist der Spaß vorbei, dann kommt der VfL Bochum.
Dann kommt Bochum. So sieht's aus. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Wir sind gespannt auf den Samstag in vielerlei Hinsicht. Sportlich, Video, technisch, Stadion, Lautsprecherartig. Alles dabei.
Ja, da ist eine Menge was drin.
Viel Spaß euch dabei, das zu verfolgen in München oder in Kiel oder wo auch immer oder bei uns im Live-Ticker oder am Fernseher oder wie auch immer. Viel, viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche gerne wieder.
Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.